SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen in SWR 1 Leute, Dr. Thomas Engelke. Hallo.
Guten Tag, Herr Atassi. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Es gibt ja vieles zu besprechen. Sie leiten, vielleicht im Vorfeld mal kurz gesagt, den Bereich Energie bei der Bundesverbraucherzentrale in Berlin. Da überschlagen sich ja im Augenblick die Ereignisse. Sie waren jetzt im Urlaub, eine Woche im Schwarzwald, wenn ich sagen darf.
Das ist richtig.
Konnten Sie es überhaupt genießen?
Ja, ich habe es tatsächlich genossen. Schwarzwald ist eine wunderschöne Gegend. Hinterher war ich in Freiburg, ist eine schöne Stadt. Ich habe mich gefreut, hier zu sein. Aber natürlich muss man nebenher die aktuelle Entwicklung beobachten. Jeden Tag passiert zurzeit was Neues. Es sind leider furchtbare Zeiten.
Vielleicht mal chronologisch. In der letzten Woche jetzt die Gasumlage, die angekündigt wurde, die ab Herbst in Kraft treten soll. Das heißt, da kommen auf die Bürgerinnen und Bürger Mehrkosten zu. Dann ist es so, dass Gazprom die Gaszufuhr über Nord Stream 1, die Pipeline, die uns mit russischem Gas versorgt, gedrosselt hat. Das ist ja das beherrschende Thema auch gewesen jetzt über die letzten Tage. Wie steht es mit unserer Solidarität zu den Ukrainern? Was haben Sie da im Gefühl? Schwindet die jetzt langsam? Stehen wir uns da am Ende doch selber am nächsten?
Ich glaube, die Solidarität mit der Ukraine ist nach wie vor sehr hoch. Und natürlich haben parallel dazu, unabhängig davon, natürlich viele Verbraucherinnen und Verbraucher Sorge, ob sie Gas haben, ob das Gas reicht im Winter. Und ich glaube, noch größer sind die Sorgen darüber, ob sie das bezahlen können oder nicht.
20% laufen da nur noch durch. Unsere Gasspeicher sind zu knapp 2/3 gefüllt. Wie gefährlich ist denn das, dass wir jetzt so wenig Gas im Augenblick erhalten?
Also dummerweise weiß das niemand genau. Aber die Bundesnetzagentur sagt jetzt noch aktuell, es herrscht keine Gasversorgungskrise. Das heißt, noch ist die Versorgung sicher, noch werden die Speicher gefüllt. Das heißt, aktuell ist es noch in Ordnung, aber niemand weiß natürlich genau, wie sieht das diesen Winter aus. Und langfristig muss man inzwischen auch denken, niemand weiß genau, was passiert denn eigentlich im übernächsten Winter.
Können wir es denn noch kompensieren, Ihrer Meinung nach? Also wir haben ja jetzt Verträge gemacht, auch mit neuen Lieferstaaten, Norwegen, USA. Es gibt jetzt vermehrt die Bemühungen, Flüssiggasterminals aufzustellen. Das wird alles in aller Eile vorangetrieben. Reicht das für die Kompensation?
Das ist genau das, was wir hoffen. Wir sehen, dass die Bundesregierung sich bemüht, eben Gas aus anderen Ländern zu besorgen. Wir haben das sehr frühzeitig gefordert. Wir fordern auch weiter von der Bundesregierung, dass sie diese Bemühungen noch ausdehnt, dass das weitergeht, dass also zusätzliches Gas tatsächlich kommt. Und dann entscheidet sich, ob das reicht. Und das ist das eine, kommt genug neues Gas aus anderen Ländern rein und können wir genug sparen.
Sparen ist so ein Stichwort. Europäische Regierungsführer fordern zum Sparen auf. Also das hat sowohl Bundeskanzler Scholz getan, als auch der französische Staatspräsident Macron. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann geht in dieselbe Richtung. Es gibt wenig wahrnehmbare Gegenstimmen. Auch die Industriebosse, der Chemiepräsident Kullmann, die malen da fast dunkle Szenarien an die Wand. Was macht es so mit Ihnen als Energieexperte, als jemand, der auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher sich einsetzt?
Also Sparen ist tatsächlich das Gebot der Stunde. Und es geht darum, jetzt die einzelnen Bereiche nicht gegeneinander auszuspielen, sondern die Sparen zusammenzumachen. Das heißt, die Industrie muss sparen, Diensthandel, Handel, Gewerbe muss sparen, die öffentliche Hand muss sparen und auch die privaten Haushalte müssen sparen. Und das muss so weit vorangetrieben werden, dass es dann tatsächlich im Winter reicht.
Herr Engelke, sind Sie der einzige Experte eigentlich in diesem ganzen Bundesverband?
Nein, einzigen ist es ein Team. Wir sind insgesamt 5 Experten für den gesamten Bereich, allerdings der Energie und auch noch für den Baubereich dazu. Also wir versuchen, diesen Bereich möglichst gut zu bearbeiten. Und eben für uns ist wichtig, dass wir für die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher arbeiten und möglichst entsprechend diese Interessen bei der Gesetzgebung in Berlin und auch in Brüssel zu berücksichtigen, bestmöglichst.
Also Sie haben es gerade gesagt, also Sie kümmern sich um die Belange der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das sind wir ja irgendwie alle. Was liegt Ihnen denn im Rahmen dieser Arbeit so besonders am Herzen? Also wo liegen Sie persönlich dann auch als Leiter dieses Bereichs Energie und Bauwesen, ist glaube ich noch mit dabei. Wo legen Sie da persönlich Ihren Schwerpunkt?
Also für mich ist wichtig, dass die Verbraucher möglichst viele Rechte haben, dass die ganze Preisgestaltung zum Beispiel transparent ist, dass ich als Verbraucherinnen und Verbraucher zum Beispiel eine Heizkostenabrechnung verstehen kann tatsächlich. Für mich ist zum Beispiel wichtig, dass Netzentgelte transparent sind. Da haben wir auch einiges erreicht. Und es ist aber auch wichtig, dass im Rahmen der Energiewende die Teilhabemöglichkeiten der Verbraucherinnen und Verbraucher gestärkt werden. Zum Beispiel bei der Photovoltaik kann ich eben ein PV-Modul auf dem Dach haben oder auch Thema Mieterstrom. Das ist wichtig, das muss auch noch deutlich weiter verbessert werden.
Das klingt nach einer sehr, sehr kleinteiligen häufig Arbeit. Man muss da wahrscheinlich viel auch gegen Windmühlen arbeiten, stelle ich mir vor. Wie hoch ist Ihre Frustrationstoleranz?
Also das sind immer Marathonläufe. Man darf nie von heute auf morgen denken. Es sind zum Teil, also die Entscheidungen sind natürlich kleinteilig. Man muss aber die große Linie im Auge behalten. Und diese Prozesse, zurzeit gehen sie ganz schnell. Die Gesetzgebung ist super schnell. Das heißt, da muss man sehr, sehr, sehr schnell reagieren. Aber häufig ist Gesetzgebung auch, geht über einen längeren Zeitraum. Das kann über ein Jahr gehen. Und da muss man dranbleiben. Da muss man selber was tun. Und man muss sich auch immer wieder andere Verbündete suchen, mit denen man zusammen die gleichen Interessen voranbringt.
Also da haben Sie ein bisschen die Kernkompetenzen schon genannt. Eher nicht der Sprintertyp, sondern eher der Langstreckenläufer ist da gesucht. Wie kommt man denn in so einen Bereich wie Sie jetzt? Welchen Weg haben Sie denn da genommen, um jetzt in diese Position zu kommen? Das fragt man sich ja häufig, weil diese Expertinnen und Experten, die tauchen dann häufig auf, wenn es um die entsprechende Thematik geht. Und man weiß manchmal gar nicht, wo kommen die eigentlich her?
Also angefangen hat das bei mir tatsächlich damit, dass mich die Landesregierung in Schleswig-Holstein von Kiel nach Brüssel geschickt hat in ihr EU-Büro, was sie dort mit der Hansestadt Hamburg betreibt. Das ist das Hanse-Office. Und dort habe ich dann den Energiebereich übernommen. Das war hochinteressant, natürlich dann auf europäischer Ebene. Das ist inzwischen 18 Jahre her. Damals war noch der Energiekommissar aus Lettland, Herr Piebalz, da. Mhm. Der hat damals die ersten Weichen für mehr Energieeffizienz und für die Energiewende gestellt. Das war hochinteressant. Das hat damals in Deutschland noch gar keiner wahrgenommen. Das kam erst mit Herrn Oettinger, als er dann deutscher Energiekommissar in Brüssel wurde. Mhm. Da war der Energiebereich sehr wichtig. Und was damals auch passiert ist, was auch viele noch gar nicht wahrgenommen haben, war, dass Russland, dass Putin schon damals, erst mal 2006 kurzfristig den Gashahn nämlich schon abgestellt hat. Bloß das hat damals Deutschland noch nicht betroffen, aber in Osteuropa haben das viele Staaten deutlich gemerkt.
Das heißt, Sie haben das damals schon mitbekommen, aber hatten Sie damals schon eine Ahnung, das könnte vielleicht auch eines Tages mal uns treffen?
Ich hatte damals den Gedanken, warum soll das vor der Haustür in Deutschland aufhören? Und wenn so ein Abschalten oder so eine Reduzierung eben länger andauert, kann es eben auch Deutschland treffen.
Aber öffentlich geäußert hätten Sie es damals wahrscheinlich auch nicht.
Nein, das hätte ich noch nicht gemacht damals.
Es ist gut möglich, dass der nationale Gasnotstand ab August, vielleicht auch einen Ticken später, ausgerufen wird. Egal wann das sein wird. Für uns ist das erstmal ein Ausruf, ein nationaler Gasnotstand. Das klingt dramatisch. Was bedeutet das konkret? Können Sie es kurz erklären?
Ja, die Bundesnetzagentur, also die Bundesoberbehörde, zuständige Bundesoberbehörde, die ruft diesen Gasnotstand aus. Und wenn das passiert, zusammen mit der zweiten Stufe des Notfallsplans, nämlich mit der Alarmstufe, die ist schon ausgerufen, die wurde schon ausgerufen im Juni, dann kann dieser Umlagemechanismus, der jetzt von der Bundesregierung auf den Weg gebracht wird, der kann dann wirken. Die Gasimportunternehmen, die sich jetzt teuer am Spotmarkt das Gas besorgen müssen mit einem hohen Aufpreis gegenüber dem billigen Gas, was sie bisher aus Russland bezogen haben, die können 90% dieser zusätzlichen Kosten weitergeben. Mhm. Das geben sie zum Beispiel weiter an die Stadtwerke und die können das zum Beispiel wieder weitergeben an Unternehmen, an die öffentliche Hand und eben auch an die privaten Haushalte. Mhm. Das heißt, das schlägt direkt durch auf alle Verbraucher. Und die Frage ist natürlich, wie hoch ist diese Umlage? Und da haben wir leider unterschiedliche Summen aus der Regierung gehört. Kanzler Scholz hat was gesagt, der Wirtschaftsminister Habeck hat was gesagt. So ganz genau kann das niemand sagen, aber ich sage mal, für einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden, das entspricht ungefähr einem kleinen Einfamilienhaus, kann das bedeuten, dass wir dann über 1000 Euro kommen.
Mhm. Und das also ist viel. Zwischen 1,5 und 5 Cent, das Richtig. Hatte der Bundeswirtschaftsminister so angekündigt. Richtig. Auf die Gasumlage kommen wir gleich noch. Ich würde gern kurz über den Gasmangel nochmal sprechen. Der droht für Herbst und Winter, da ist die Panik groß. Die Fachleute sind sich da allerdings uneins. Also es gibt Wirtschaftsinstitute, Beratungsfirmen und so weiter, die haben da unterschiedliche Rechnungen aufgemacht. Die einen sagen, es gibt für diesen Winter keine akute Bedrohung, die Gasspeicherfüllung reicht eigentlich aus. Die sehen das Problem eher fürs nächste Jahr. Die anderen sehen diese Gasmangellage schon sehr bald. Was denken Sie?
Das ist tatsächlich hochspekulativ. Und Sie haben vollkommen recht, es kann beides passieren. Es ist noch nicht sicher, dass das Gas für diesen Winter reicht. Es ist tatsächlich völlig unsicher, ob das Gas für den nächsten Winter, also für den übernächsten Winter 2023, 2024 reicht. Deswegen ist es jetzt so wichtig, dass alle zusammen sparen, damit es reicht.
Ja gut, alle zusammen. Das heißt, da ist ja auf der einen Seite die Industrie, auf der anderen Seite die Privathaushalte. Beide hängen am Gas. Ich glaube, Privathaushalte machen ungefähr ein Viertel des Gesamtverbrauchs aus. Können Sie es für uns so ein bisschen auseinander ziselieren? Wo ist da eigentlich der größere Mangel, also die größere, sage ich mal, Notlage dann bei einer Gasmangellage gegeben? Im privaten Bereich oder in der Industrie?
Also ich würde das gar nicht gegeneinander ausspielen. Das ist natürlich alles wichtig. Es kann nicht sein, dass die privaten Haushalte kein Gas mehr bekommen. Das ist ein Segen, auch durch EU-Recht so geschützt. Die privaten Haushalte gehören genauso wie Krankenhäuser oder auch wichtige Industrien, wie zum Beispiel die Nahrungsmittelindustrie, gehört zu den sogenannten geschützten Kunden. Das heißt, die werden zuerst mit Gas versorgt, andere später. Aber nochmal, es ist wichtig, dass wir zu dem Punkt nicht kommen. Das heißt, vorher möglichst freiwilliges Sparen. Und das können die natürlich besonders, die eher mehr Gas verbrauchen. Da ist das Einsparpotenzial größer. Das heißt, um mal bei den privaten Haushalten zu bleiben, Haushalte mit einem höheren Verbrauch können vielleicht eher einsparen als Haushalte, die sowieso schon am Rande sind und nicht mehr sparen können.
Ende letzter Woche kam die Nachricht, die Gasumlage kommt. Der Energieexperte Thomas Engelke in SWR 1 Leute. Zwischen 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde soll das Gas dann nochmals teurer werden ab Herbst. Wir haben vorhin schon gesagt, was es für die Verbraucherinnen und Verbraucher genau bedeuten könnte. Schauen wir doch mal auf die Gaspreise. Also die liegen im Schnitt laut Vergleichsportal Verivox bei circa 14 Cent pro Kilowattstunde, also so hoch wie eigentlich noch nie. 300% fast über dem, also vergleichbaren Preis im Jahr 2021. Da kann doch nicht die Ursache sein, die einzige, der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine.
Das ist natürlich die Hauptursache. Wir haben aber auch schon vorher steigende Gaspreise gesehen, also auch selbst schon Ende 2021, da ging das los. Wir hatten natürlich, muss man fairerweise sagen, auch in dem Haupt-Corona-Jahr 2020 mit den starken Lockdowns hatten wir einen besonders niedrigen Gasverbrauch. Das heißt, da haben wir schon Gaspreissteigerungen gesehen und die sind natürlich jetzt durch diesen Angriffskrieg nochmal erheblich gestiegen. Und wir wissen auch nicht, ob dieser Gaspreis eventuell noch weiter erheblich ansteigt. Das ist auch wieder Spekulation. Mhm. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt schon oder Haushalte mit einem durchschnittlichen Gasverbrauch von ungefähr 20.000 Kilowattstunden pro Jahr müssen jetzt schon mit Zusatzkosten in diesem Jahr von 1.000 bis 2.000 Euro rechnen. Vermutlich wird das noch mehr. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt, das ist eine Verdreifachung. Wir müssen mit einer Verdreifachung, mindestens Verdreifachung der Preise rechnen. Jetzt bekommen wir die Umlage noch dazu. Da kommt also eins zum anderen. Das heißt, die Mehrkosten werden erheblich sein.
Ist das nicht vielleicht für die Versorgungssicherheit vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das Gas teurer wird? Dann sparen wir doch am ehesten.
Es wäre gut, wenn man sparen könnte, ohne dass es so teuer sein müsste. Mhm. Aber deswegen,
scheint ja der einzige Anreiz zu sein.
So, deswegen ist es jetzt wichtig, jetzt zu sparen, damit es nicht noch viel teurer wird. Denn je weniger zusätzliches Gas eingekauft werden muss, desto weniger stark steigen auch die Preise. Und was wir auch vorgeschlagen haben auf der anderen Seite, dass sich Deutschland, die Bundesregierung mit anderen Mitgliedstaaten zusammentut, am besten alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammen und dann gemeinsam einkauft auf dem Markt. Und die EU hat eine ganz starke Marktmacht an den Erdgas-Spot-Märkten. Mhm. Und das heißt, wenn sie als Einkäufer geschlossen auftritt, vielleicht noch mit anderen gasverbrauchenden Staaten, dann könnte sie vielleicht erwirken, dass es so eine Art Gaspreisdeckel nach außen gibt.
Jetzt hören wir auf der einen Seite, wenn wir über die Preise reden, da hören wir den Bundeswirtschaftsminister Habeck mit solchen Äußerungen wie, es ist eine ernste Lage, wir müssen uns jetzt alle zusammentun und sparen. Und auf der anderen Seite veröffentlichen europäische Energiekonzerne wie Shell oder auch die deutsche RWE letzte Woche ihre Gewinnerwartungen. Da hat Shell zum Beispiel seinen Gewinn verfünffacht auf 18 Milliarden Dollar vor Steuern. Auch RWE hat seine Gewinnerwartungen deutlich nach oben korrigiert, unter anderem wegen einer guten Performance auf dem Energiemarkt. Da werden jetzt natürlich die Stimmen wieder lauter. SPD-Chefin Esken hat es lange gefordert, Übergewinnsteuer. Was denken Sie dazu?
Also das ist erstmal sehr ärgerlich, dass tatsächlich einige dieser Unternehmen diese großen Gewinne machen. Die sind im Milliardenbereich. Auf der anderen Seite müssen alle Verbraucher ja diese Preise auch bezahlen. Und insofern ist es wichtig, dass diese Gewinne eben nicht so hoch ausfallen. Und zum Beispiel sollte das Kartellamt gestärkt werden, dass das da stärker eingreifen kann, als es bisher möglich ist.
Hat es denn die Handhabe dazu überhaupt?
Das ist die große Frage, weil der Wirtschaftsminister hat das Kartellamt ja bereits beauftragt und das Kartellamt hat vorsichtig zurückhaltend darauf reagiert. Gegebenenfalls müsste dann das Kartellamt entsprechend gestärkt werden, dass es wirklich durchgreifen kann.
Da hilft nur Sparen, das sagt die Wirtschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen, Mona Neubauer. Was können wir tun aufgrund der stark ansteigenden Gaspreise? SWR1-Leute mit dem Energieexperten Thomas Engelke von der Bundesverbraucherzentrale. Jetzt gucken wir doch mal drauf. Also bis jetzt spüren wir die gestiegenen Preise, noch nicht alle, sondern die kommen jetzt im Nachgang Schritt für Schritt über die Gasversorger und natürlich dann über die Umlage. Und außerdem ist jetzt Sommer. Wen wird's treffen im Herbst? Wer ist da konkret am stärksten betroffen?
Also treffen wird es alle, aber finanziell wird es natürlich insbesondere die Haushalte mit geringem Einkommen treffen. Zunehmend auch die Haushalte mit mittlerem Einkommen, je nachdem, welche Gaspreise wir im Herbst oder im Winter sehen. Mhm. Und entsprechend muss genau diesen Haushalten auch unter die Arme gegriffen werden. Wir haben diese beiden Entlastungspakete gesehen, die haben wir grundsätzlich begrüßt. Die sind aber nicht ausreichend gewesen. Und jetzt insbesondere auch vor dem Hintergrund der Umlage, die auf uns alle zukommen wird, fordern wir, dass spätestens zu dem Zeitpunkt ein drittes Entlastungspaket auf den Weg gebracht sein muss, damit insbesondere die Haushalte mit geringem Einkommen entlastet werden können, weiter entlastet werden können und vermutlich auch die Haushalte mit mittlerem Einkommen. Ich sag mal Thema Heizkostenpauschale, das wäre so eine Möglichkeit, die dynamisch so anzupassen, dass die Haushalte entlastet werden. Und dazu kommt die Haushalte, die dann vielleicht wirklich in Not kommen und die Rechnungen doch nicht bezahlen können. Das ist wichtig, dass denen im Winter nicht das Gas abgedreht wird. Das heißt, wir fordern, dass Gassperren und auch Stromsperren für diese Haushalte ausgesetzt werden und dass es da auch irgendwelche preislichen Kompensationsmaßnahmen geben muss.
Wie sehr glauben Sie da selber dran, dass diese Maßnahmen auch wirklich in die Tat umgesetzt werden können? Stichwort Gassperren, also praktisch den Schutz von sozial Schwächeren jetzt in dieser Situation.
Ja. Also wir fordern das tatsächlich inzwischen seit fast einem Jahr. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen gesehen, dass auch aus der Regierung Stimmen kommen, die so ein Moratorium von Energiesperren unterstützen. Darüber freuen wir uns sehr.
Die FDP hat ja jetzt am Wochenende vorgeschlagen, man könne doch Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern einen Bonus, sozusagen einen Anreiz schaffen fürs Gas sparen oder Energiesparen, dass man da mit Belohnungszahlungen arbeitet. Was halten Sie denn von solchen Vorschlägen? Finden Sie das zynisch?
Ich weiß gar nicht genau, ob private Haushalte, insbesondere die mit geringem Einkommen, da überhaupt eine Anreize haben müssen. Denn der Preis ist inzwischen schon so hoch, dass ich glaube, dass gerade diese Haushalte schon einen extrem hohen Anreiz haben und schon versuchen zu sparen, wo sie können.
Man zielt da ja auf die Menschen, die laut Darstellung jetzt zum Beispiel von FDP, aber auch die AfD geht da auch in dieselbe Richtung, bei Hartz-IV-Empfang gar nicht selber für ihre Stromkosten aufkommen, sondern die dann über den Bund oder über das Land oder über die Kommune dann die Kosten gezahlt bekommen.
Das passiert ja schon. Zum Beispiel Wohngeldempfänger bekommen zumindest einen Teil der Heizkosten erstattet. Es gibt auch einige Sozialmaßnahmen, wo die Heizkosten zu 100% abgebildet werden. Und das heißt, das gibt es schon. Und in diese Richtung muss es auch gehen, dass eben die Haushalte, die schon jeden Cent zweimal umdrehen müssen, dass die auch in diesem Winter ihre Heizkostenrechnung bezahlen können.
Wenn Sie jetzt mittlere Einkommen auch angesprochen haben vorhin, auch die sind betroffen, muss man da jetzt nicht auch irgendwo sagen, man muss eine Grenze ziehen, der Staat kann nicht überall einspringen, wir können nicht überall Hilfeleistung einfordern. Mittlere und höhere Einkommen, wenn die Weihnachtsgeschenke dieses Jahr etwas schmaler ausfallen, ist das wirklich so schlimm?
Das ist
zu einfach gedacht.
Nee, das ist vollkommen richtig. Also es kann nicht sein, dass wir zum Beispiel einen allgemeinen Gaspreisdeckel bekommen für alle, für die gesamte Industrie, für alle Haushalte. Das ist natürlich ärgerlich für alle, dass sie diese hohen Energierechnungen bezahlen müssen. Aber sonst müsste es der Staat machen und das ginge dann über Steuergelder und das wäre linke Tasche, rechte Tasche, würde uns also insgesamt unter dem Strich nichts nutzen.
Wir haben gerade übers Sparen gesprochen. Also viele sitzen ja jetzt zu Hause. Es wird sehr, sehr viel Szenarien an die Wand gemalt, die bei vielen Leuten für zumindest mal Beunruhigung sorgen dürften. Und man stellt sich die Frage, was kann ich denn jetzt konkret tun? Haben Sie da vielleicht ein paar praktische Tipps?
Also jetzt haben wir Anfang August. Der Winter scheint weit weg, ist er aber nicht. Die Heizsaison fängt im September, Oktober an ungefähr. Das heißt, das sind vielleicht 6 Wochen, 8 Wochen. Er steht eigentlich schon fast vor der Tür. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine eigene Gasheizung habe im Haus oder auch vielleicht eine Gasetagenheizung in der Wohnung, dann kann ich jetzt die nochmal einstellen lassen oder diesen hydraulischen Abgleich nochmal einstellen lassen, wenn dann die Heizsaison beginnt, dass meine Heizung sparsam heizt. Damit kann man sparen zum Beispiel.
Ist ja auch eine Diskussion. Also da würden Sie sagen, ist auf jeden Fall richtig.
Ist auf jeden Fall richtig. Mhm. Dann geht es natürlich auch um die Heiztemperatur. Die Frage ist, wie warm muss ich das haben? Und wenn ich runterregulieren kann, dann kann ich eben mit jedem Grad ungefähr 6% Heizenergie einsparen. Das bringt natürlich auch viel. Kommt aber darauf an, von welchem Niveau ich starte. Mhm. Wenn ich jetzt von 23 Grad starte, dann geht das ganz gut. Wenn ich bei 19 Grad starte, dann hört es irgendwann auf.
Mhm. Einfach die Gradzahl runterstellen, reicht das schon? Muss man da vielleicht noch prüfen? Häufig hat man ja gar nicht so ein richtiges Gefühl dafür. Was ist denn jetzt 1 Grad? Was sind 2 Grad?
Ja, also wenn ich am Thermostat in dieser 5-fach-Schaltung, wenn ich da eine Stufe runterschalte,
habe ich welche Ersparnis?
Dann entspricht das ungefähr 3 bis 4 Grad. Das ist schon extrem viel. Mhm. So, das heißt, man spricht vielleicht eher über eine halbe Stufe als über eine ganze Stufe.
Kann man auch sein Verhalten generell ändern? Also vielleicht Räume auch mal gar nicht heizen oder sich einfach mal einen Pulli anziehen? Ich werde jetzt mal ein bisschen drastischer.
Natürlich kann man auch einen Pulli anziehen. Aber was man tatsächlich machen kann, ist, dass man verstärkt darauf achtet, nur dann zu heizen, wenn man es wirklich braucht. Also zum Beispiel die Nachtabsenkung vielleicht stärker einschalten oder vielleicht eine Stunde oder 2 Stunden früher aufhören zu heizen oder eine Stunde später anfangen. Also auch da ist was möglich. Hm. Und man kann ja nicht nur bei der Heizung sparen, dann im Winter, sondern wir können natürlich auch heute schon beim Warmwasser sparen, weil ja auch das häufig über Gas läuft. So, das heißt, auch da kann ich die Wassertemperatur zum Beispiel reduzieren, zum Beispiel von 60 Grad auf 45, 40 Grad. Muss ich ab und zu wieder hochschalten, damit ich keine Probleme mit Salmonellen habe. Oder ich kann auch, es gibt so eine automatische Zirkulation, das heißt, ich mache den Wasserhahn auf und es kommt sofort warmes Wasser raus. Da kann ich auch gucken, ob ich die ausstellen kann. Auch darüber kann man eine Menge sparen. Oder ich selber zum Beispiel habe im Handwaschbecken, ich benutze gar kein warmes Wasser. Auch das spart natürlich Energie.
Leider. Auch eine große Diskussion, ob man Gasheizungen jetzt gleich ganz rausschmeißen soll. Ist das sinnvoll?
Also das ist auch eine ganz schwierige Frage. Wir haben ja heute in Deutschland 50% der privaten Haushalte, die mit Gas heizen. So, das heißt, das geht nicht, dass alle morgen die Gasheizung rausschmeißen. Aber diejenigen, die jetzt eine alte Heizung ersetzen, die sollten sich natürlich überlegen, eine andere Heizung einzubauen. Und da rangiert ganz oben auf Platz 1 die Wärmepumpe. Dann heize ich mit erneuerbaren Energien. Das ist natürlich das Beste. Und wenn ich das überlege, zur Energieberatung, lass mich beraten und weiß dann, was für eine Heizung kann ich einbauen in meine Wohnung, in mein Haus. Mhm. Und darüber hinaus, ganz wichtig auch, mehr Energieeffizienz im Gebäudebereich. Das heißt, wie saniere ich energetisch so, dass ich möglicherweise nur noch die Hälfte der Energie verbrauche und jede eingesparte Kilowattstunde Gas ist natürlich die beste.
Da sprechen Sie jetzt natürlich wieder die Vermieterinnen und die Hausbesitzer an. Nochmal ein ganz kurzes Statement zum Stichwort, Bundeswirtschaftsminister Habeck hat es gesagt, auch die Landeswirtschaftsminister sagen es im Herbst, Winter, wir sollen kürzer duschen, weniger heizen. Ist das Symbol oder ist das wirklich sinnvoll?
Das ist natürlich sicherlich ein Symbol, aber auch da kann ich individuell tatsächlich überlegen, dusche ich eine halbe Stunde oder kürzer oder wie gesagt, oder kann ich die Heizung sinnvoll reduzieren und das bringt auch was.
Wir haben Fragen der Hörerinnen und Hörer eingeholt. Die wollen wir jetzt mal angehen. Da fragt zum Beispiel Jochen Walter, der sagt, guten Morgen, würden von der Gasumlage auch Mineralölkonzerne profitieren, die momentan fette Gewinne an den Tankstellen einfahren? Da meint er natürlich den Tankrabatt, der nicht zu 100% weitergegeben wurde, zumindest nicht an allen Stellen. Geht es hierbei wieder darum, Gewinne zu privatisieren und Verluste zu sozialisieren?
Was sagen Sie? Also die Umlage hat natürlich erstmal nichts mit dem Tankrabatt zu tun, weil die Umlage geht ja in Richtung Heizung und nicht in Richtung Benzin und Diesel. Aber wir haben bei Benzin und Diesel ja gesehen, dass dieser Tankrabatt zumindest zu Anfang nicht vollständig weitergegeben wurde. Das heißt, da sind natürlich Gewinne an anderer Stelle gemacht worden.
Peter Frey aus, ich denke, Herrenberg möchte wissen zum Thema Gasumlage. Hallo, ich beziehe Gas von den Stadtwerken Herrenberg für mein Einfamilienhaus. Der Abschlag wurde bereits zweimal erhöht, von bei ihm ursprünglich 103 Euro monatlich auf jetzt knapp 300 Euro. Ich habe meinen Gasverbrauch rapide gesenkt um ca. 70% und ich verstehe nicht, warum ich im Oktober noch mehr bezahlen muss. Bekomme ich das mit der Jahresabrechnung dann auch wirklich wieder zurück?
Also es ist erstmal gut, dass er tatsächlich spart und auch sparen kann. Das ist genau das Richtige, was er tun kann. Für all diejenigen, die jetzt noch keine erhöhte Gasrechnung bekommen haben, ist es auch sinnvoll, Geld zurückzulegen. Aber es wird selbstverständlich, es muss selbstverständlich abgerechnet werden. Und das heißt, wenn er jetzt super gespart hat, dann müsste er entweder was zurückkriegen oder gegebenenfalls eben deutlich weniger nachzahlen als andere.
Mario möchte wissen, hallo, was ist, wenn ich gar kein Gas brauche, da ich mit Strom koche und mit Nachtspeicheröfen heize? Betrifft mich das persönlich überhaupt nicht?
Direkt ist er nicht betroffen, indirekt schon, weil auch der Strompreis mit dem Gaspreis zusammenhängt.
Weil wir ja Gas verstromen.
So, weil ungefähr 10%, 15% des Stroms wird aus Gas hergestellt und das heißt, stark steigende Gaspreise verursachen leider auch steigende Strompreise. Also insofern gibt es da eine gewisse Kopplung.
Mhm. Jetzt sagt Peter Becker aus Stadtprozelten in Bayern, der sagt, zeigt doch diesem Chaoten aus Moskau mal, wo der Hammer hängt. Das ist nur eine Meinungsäußerung. Er soll doch sein Gas behalten. Bei uns wird eben mal die Temperatur um maximal 2 Grad in den Gebäuden gesenkt, unnütze Beleuchtung ausgeschaltet und so weiter. Kann es sein, dass Deutschland auf sehr hohem Niveau jammert?
Deutschland ist eine der reichsten Staaten auf der ganzen Welt. Insofern geht es uns natürlich sehr gut, viel besser als den Menschen in vielen anderen Staaten. Und insofern hoffe ich auch und bin eigentlich auch davon überzeugt, dass wir das hinkriegen müssten, dass wir so viel sparen, dass wir gut über den Winter kommen.
Ich habe eine Frage von Uli Baum aus Schleitdorf. Der möchte wissen, wenn man als Normalverbraucher was tun will für die Energiewende, also Photovoltaik, Solarthermie und Kleinkraft, Windräder sogar noch anschaffen will, wird man da über die EEG-Umlage nicht auch noch bestraft?
Tun Sie das? Das ist sehr gut, insbesondere bei Photovoltaik was zu machen, weil das kann ich als Verbraucherin oder Verbraucher kann ich das machen.
Ich habe noch eine wichtige Frage, die kommt von Dieter Griepenburg, der sich als Rentner vorstellt mit ca. 700 Euro Rente brutto, der auch nicht mehr weiß, wie er seine Rechnungen bezahlen soll. Sein bisheriger Gasversorger hat ihm einseitig den Vertrag gekündigt, ist jetzt in die Grundversorgung der Stadtwerke zurückgefallen in Konstanz und da werden sie als Neukunden nicht wie Privatkunden behandelt. Das heißt, für ihn wird es jetzt teuer. Frage, ist das überhaupt so rechtmäßig?
Wenn er aus sozusagen nicht mehr versorgt wird von einem anderen Anbieter und in die Grundversorgung zurückfällt, in die Grundversorgung rübergeht, dann muss er dann tatsächlich diesen Tarif zahlen. Aber wenn er tatsächlich nur 700 Euro brutto bekommt, ist das genau ein Beispiel dafür, dass diese Person, dieser Haushalt eben finanziell vom Staat unterstützt werden muss. Und zwar in ausreichender Höhe.
Wir haben die vielleicht größte Energiekrise seit Jahrzehnten vor uns. Energieexperte Thomas Engelke ist bei uns im Studio. Fällt uns da die verpasste Energiewende der letzten 20 Jahre eigentlich jetzt voll auf die Füße? Was denken Sie?
Ja, das ist schon sehr ärgerlich. Wir hätten natürlich schon viel, viel, viel weiter sein können. Es ist natürlich verführerisch gewesen, dieses sehr billige Gas aus Russland zu beziehen. Das hört jetzt auf. Mhm. So, und jetzt auf einmal ist in Anführungsstrichen Holland in Not. Man muss sehr schnell umstellen. Das haben andere europäische Mitgliedstaaten besser gemacht, früher gemacht. Deutschland ist da jetzt zu spät. Aber es hilft nichts, jetzt zurückzugucken. Man muss nach vorne gucken. Das heißt, wir brauchen jetzt einen ganz schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere Wind und PV. Und wir brauchen einen Riesenschub bei der energetischen Gebäudesanierung, um zu sparen. Und da hat die Regierung jetzt gerade das falsche Signal gesendet, weil sie die einzelnen Förderungen der individuellen Maßnahmen um 5-20% gesenkt hat. Das Gegenteil wäre sinnvoll gewesen.
Ja, aber da spreche ich Sie jetzt mal persönlich an, Herr Engelke. Also wir haben eine Bundeskanzlerin gehabt, die früher mal Umweltministerin war, die also genau wusste, in welche Richtung es geht. Die war 16 Jahre lang an der Macht, unser heutiger Bundeskanzler als Vizekanzler, ich glaube in 2 Regierungsperioden mit dabei. Kann man da einfach sagen, das reicht, wenn wir jetzt nach vorne gucken, wir gucken nicht zurück. Also macht Sie das nicht manchmal wütend, dass man das so wissentlich hat schleifen lassen?
Ich war über viele, viele Jahre sehr ärgerlich, dass nicht mehr für die Energiewende getan wurde. Vollkommen korrekt. Wie gesagt, man hätte natürlich mehr machen müssen. Man hätte auch viel mehr machen können. Mhm. Wir haben zum Beispiel in Deutschland sehr viel Photovoltaikindustrie gehabt. Es wurden sehr viele Panels auch hier in Deutschland hergestellt. Das ist alles weg. Das sind sicherlich Fehler gewesen, die uns heute eben negativ auf die Füße fallen.
Schauen wir wieder nach vorn. Viele Menschen gehen jetzt im Baumarkt, kaufen sich Heizlüfter. Die sind nur noch schwer zu kriegen. Ist das sinnvoll?
Also man sollte sich das erstmal selber durchrechnen. Wie viel Heizlüfter brauche ich denn für ein Einfamilienhaus? Es reicht ja nicht ein Heizlüfter. Ein Heizlüfter hat 1000 bis 2000 Watt. Mhm. Das kostet sehr viel Geld, wenn ich einen ganzen Winter ein ganzes Haus damit heizen müsste. Wenn das ein paar machen, ist das für das Netz völlig egal. Aber wenn das jetzt wirklich 100.000 oder gar Millionen private Haushalte machen würden, dann kann es tatsächlich auch problematisch für das Netz sein. Also insofern glaube ich nicht, dass man mit Heizlüftern das Problem lösen kann.
Wenn wir mal noch einen Ausblick in die Zukunft wagen. Also der Bundesverband Erneuerbare Energien, der fordert ja mehr erneuerbare Energien im Gebäudesektor. Eigentlich wollen wir ja auch sowieso raus aus den fossilen Energieträgern im Gebäudebereich. Unsere Probleme kurzfristig damit lösen, werden wir wahrscheinlich nicht können.
Nein, nicht von heute auf morgen, aber wir müssen heute anfangen, damit es morgen und übermorgen und in den nächsten Jahren besser wird. Viele haben verstanden und viele wollen jetzt zum Beispiel Elektromobilität. Viele wollen die elektrischen Wärmepumpen installieren. Es gibt Ziele der Bundesregierung, dass wir Millionen von Wärmepumpen und Elektroautos bis 2030 haben wollen. Das geht in die richtige Richtung, das muss jetzt gemacht werden. Und man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel Wärmepumpen ja zurzeit ganz schön teuer sind. Und ich erwarte auch, dass wenn jetzt die Stückzahlen deutlich nach oben geht und die Industrie baut aus, dass dann die Wärmepumpen auch für die privaten Haushalte deutlich günstiger werden.
Wie zuversichtlich sind Sie persönlich, dass wir diese Krise, diese Energiekrise, die da auf uns zukommt, gut in den Griff kriegen?
Das ist tatsächlich eine Riesenherausforderung für unsere gesamte Gesellschaft. Das ist ein Stresstest für unsere Gesellschaft.
Noch einer.
Hm. Und ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch und deswegen glaube ich und hoffe ich, dass wir das zusammen hinkriegen. Und das müssten wir eigentlich schaffen können.
Das nehmen wir so mit und bedanken uns für Ihren Besuch, Dr. Thomas Engelke von der Bundesverbraucherzentrale. Vielen Dank, dass Sie hier waren in SWR 1, Leute.
Schönen Dank, dass ich hier sein durfte.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.